Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Die Rainbow-Nation in den Mandela-Jahren. 9 O-Ton-Reportagen aus dem Archiv von Radio Bridge Overseas von 1990 bis 1998. Im Mai dieses Jahres wird an ein Ereignis vor 25 Jahren zu erinnern sein, das vor allem in Afrika die Hoffnung blühen ließ, Menschen unterschiedlicher Herkunft und Hautfarbe könnten tatsächlich in Frieden miteinander leben. Diese Zeit erlebten Kolleginnen und Kollegen meiner afrikanischen Organisation Radio Bridge Overseas hautnah mit. Ein kurzer Rückblick. In Südafrika war Nelson Mandela am 11. Februar 1990 aus der Haft entlassen worden. Staatspräsident Frederick de Klerk hatte den Befehl gegeben und wenige Tage zuvor das Verbot des ANC aufgehoben. Am Tage seiner Freilassung hielt Mandela eine Rede vom Balkon des Rathauses in Kapstadt. Wenige Tage später leitete er in einer Rede vor 120.000 Zuhörern im FNB-Stadion in Johannesburg öffentlich seine Politik der Versöhnung ein, indem er alle Menschen, die die Apartheid aufgegeben haben, zur Mitarbeit an einem nicht-rassischen, geeinten und demokratischen Südafrika mit allgemeinen freien Wahlen und Stimmrecht für alle einlud. Diese Politik hatte er bereits während seiner Haftzeit durch zunächst geheime Gespräche mit einzelnen Vertretern des Regimes vorbereitet. Im Juli 1991 wurde Mandela einstimmig zum Präsidenten des ANC gewählt. In dieser Position leitete er Verhandlungen mit der Regierung über die Beseitigung des Apartheid-Systems und die Schaffung einer neuen vorläufigen Verfassung. Im Februar 1993 wurde eine Vereinbarung über freie Wahlen und eine 5-jährige Übergangsregierung der nationalen Einheit erzielt. Mandela und de Klerk erhielten für diese Leistung 1993 gemeinsam den Friedensnobelpreis. Am 27. April 1994 gewann der ANC die ersten demokratischen Wahlen Südafrikas mit absoluter Mehrheit. Am 9. Mai 1994 wurde Nelson Mandela vom neuen Parlament zum ersten schwarzen Präsidenten des Landes gewählt. Hören Sie in der kommenden Stunde die Zeugnisse von 9 meiner Kolleginnen und Kollegen, die seinerzeit für eine weltweite Verbreitung im RBO-Studio von Harare auch in einer deutschen Version produziert wurden.
Voices from the South for Ears in the North, presented by Radio Bridge Overseas in Harare, Zimbabwe.
Stimmen des Südens für Ohren im Norden, präsentiert von Radiobrücke über See in Harare, Zimbabwe.
Elfter Februar 1990. Durch die Straßen von Kapstadt rennen aufgeregte Menschen. Andere haben sich längst auf dem Platz versammelt, auf dem Nelson Mandela am Tage seiner Freilassung zu einem ersten öffentlichen Auftritt erwartet wird. Eine schwarze Arbeiterin, auf dem Boden sitzend, sieht die Kamera eines weißen Fernsehreporters auf sich gerichtet. Während sie zu ihm spricht, redet sie ihn dauernd mit dem Zulu-Wort Kabane an. Das meint, du bist einer, der Streit verursacht.
Are you really, really saying that you are feeling happy, Kabane? Kabane, I will tell you one thing, Kabane.
Willst du wirklich behaupten, du seist glücklich, Kabane? Ich will dir was erzählen. Ich bin in diesem Kampf seit 1960, als sie sagten, wenn unser Vater nach Kapstadt käme, dann würden wir Frieden kriegen. Das war, als sie uns wie Hunde umbrachten, Kabane. 1960 war ich in Kensington, jetzt ist 1990, 30 Jahre sind vergangen. Wir haben einen Namen für de Klerk, wir nennen ihn Tequila. Ich weiß nicht, ob sie diesem Burschen Drogen gegeben haben. Vielleicht haben sie Tequila betrunken gemacht.
We've got a name for Tequila. We say Tequila. We've got a name for Tequila. We say Tequila. We don't know whether we've drunk Tequila. Tequila, just one, two, three. There's ANC flags, Cabane.
Da sind überall ANC-Fahnen, wie du siehst, Cabane. Kapstadt ist nicht mehr unter SAP, es ist jetzt unter ANC. Jetzt, Cabane, sind wir hier, um auf unseren Vater zu warten, der so lange im Gefängnis war. Als ich davon hörte, dass Mandela verhaftet worden ist, da ging ich noch zur Schule. Jetzt bin ich Arbeiterin. Heute warten wir auf ihn. Und das alles wegen dieser Apartheid, wegen dieses Ausnahmezustands.
Now I'm a worker now. Today you are here waiting for him. Because of this apartheid. Of state of emergency. It's better you kids, we accept state of emergency. Before Cabane, there was a board.
Früher gab es Schilder, Weiße auf dieser Seite, Schwarze auf der anderen. In Bussen durften Schwarze nicht sitzen, wo Weiße saßen. Da drüben, in die Station, durften wir nicht reingehen. Wenn wir reingingen, legten sie uns Handschellen an.
We were not allowed to go to walk there. If we walk there, then run five. Like this, Cabane. Then run five, it's a Glendale Cabane. Wait.
Seit 1976 gab es in Baxter die Warnung: Nehmt euch vor den jungen Leuten in Acht. Es sind die Jungen, die uns heute ablösen.
12. Februar 1990. Nelson Mandela ist frei. Am Tag zuvor haben Marshals des African National Congress vergeblich versucht, ihm in einer riesen Menschenmenge Gehör für Fragen der internationalen Presse zu verschaffen. Am Morgen nach seiner ersten Nacht in Freiheit gilt Mandelas erster Dank den versammelten Journalisten.
Throughout these difficult years in prison, the press.
Durch all diese schwierigen Jahre im Gefängnis war die lokale und die ausländische Presse für uns ein Stein, auf den wir bauen konnten. Ich glaube, ursprünglich war es Absicht der Regierung, dass wir vergessen werden sollten und dass stattdessen ihre Führer in den Homelands, in den Bantustans und alle, die mit der Regierung zusammenarbeiteten, aufgebaut werden sollten. Uns sollte man vergessen.
Should be built up, and that we should be forgotten. It was the press that kept the memory.
Es war die Presse, die die Erinnerung an jene im Gefängnis wachhielt, die wegen Vergehen bei ihrem politischen Kampf eingesperrt waren. Es war die Presse, die uns nie vergaß. Und deshalb sind wir in ihrer Schuld. Und deshalb bin ich glücklich, an diesem Morgen mit Ihnen zusammen zu sein.
Therefore indebted to you, and I'm happy to be with you this morning.
The 29th of April, 1994.
Am 29. April 1994 sollen schwarze und farbige Afrikaner zum ersten Mal zusammen mit Weißen das gleiche Stimmrecht haben. Thembeka Nkamba und Zubeda Jaffa, zwei Journalistinnen in Südafrika, eine schwarz, die andere farbig, zur Frage, ob sie den großen alten Mann des Anti-Apartheid-Kampfes als Präsidenten eines freien Südafrika sehen wollen.
This man has been able to take a lot of pressure.
Dieser Mann hat große Belastungen ertragen können. Er ist ein Supermann, so nennen wir ihn. Ich glaube, er verdient es und ich glaube, das ist eine Art, ihm für all das zu danken, was er durchgemacht hat. Es wird nicht zu viel Arbeit sein. Da gibt es viele um ihn herum in Komitees. Er ist nicht isoliert, er ist nicht allein. Wenn wir ihn zum Präsidenten bestimmen, wird er nicht alleine arbeiten müssen. Er wird mit anderen zusammenarbeiten, denn er glaubt an Demokratie.
He will not be functioning alone. He will be functioning with the people because he believes in democracy.
Zubeda Jaffa singt ein Lied in der Zulu-Sprache gewidmet Nelson Mandela.
Mandela ulikawe, Mandela ulikawe, ulikawe, Mandela ulikawe, sijo sonke indimbane.
What do you think? Woran denken Sie, wenn Sie dieses Lied singen?
I've always sang that song because it gives me a sense of flying.
Ich singe es, weil es mir das Gefühl gibt zu fliegen, über alles hinweg hin zu einer Hoffnung.
Zubeda Jaffa.
Eine weiße Behörde hat Zubeda Jaffa als Malaien klassifiziert. Das verschaffte ihr Zugang zu einer besseren Ausbildung, schließlich zum Journalistenberuf. Das brachte sie aber auch ins Gefängnis, wo sie Folter durchlitt.
Profession. But at the same time, it once landed her in prison, exposed her even to torture.
Es gibt uns Hoffnung, wissen Sie. Das Lied gibt uns Hoffnung für die Zukunft.
Glauben Sie, dass Mandela einmal Präsident wird?
I don't know at this point whether I want him to be. Because I feel he's given us so much.
Ich weiß im Moment wirklich nicht, ob ich das möchte. Ich fühle, er hat uns so viel gegeben und manchmal denke ich, es ist nicht fair. Es sollte ihm erlaubt sein, seine letzten Jahre zu genießen, ohne all diese Belastung. Ich würde ihn natürlich gerne in dieser ehrenvollsten Position unseres Landes sehen, aber mit jedem Jahr wird er nun so viel älter. Ich würde ihn nicht gern dem ausgesetzt sehen. Er sollte Zeit finden für seinen eigenen Frieden.
And I would like him not to be subjected to all this. And to be, you know, have time to be at peace with himself.
Voices from the South for ears in the North, presented by Radio Bridge Overseas in Harare, Zimbabwe.
Stimmen des Südens für Ohren im Norden, präsentiert von Radiobrücke Übersee in Harare, Zimbabwe.
Friends. Brothers and sisters, let us forget the past. The time has come to say, we are one country.
Nelson Mandela, der erste demokratisch gewählte Präsident Südafrikas, riet seinen Brüdern und Schwestern, bei seiner Amtseinführung zu vergessen, was gewesen ist. Nun sei die Zeit gekommen, sich als ein Volk in einem Land zu sehen. Jetzt ist Südafrika ein freies Land. Allerdings mit jeder Menge Probleme. Eines ist die Eingliederung heimkehrender Menschen, die während der Apartheid außerhalb Südafrikas als Exilanten lebten. Hunderttausende von ihnen waren von ihrem Zuhause getrennt, manche seit über 20 Jahren. Matluli Mangadi wurde vor 50 Jahren in Durban, Natal, geboren. Er verließ Südafrika bereits, als er noch ein Teenager war.
Mein Leben war damals einfach fürchterlich. Ich fühlte mich gegenüber meinen Eltern wie ein Parasit. Sie waren damals schon älter. Weil ich kein besonders tolles Leben führte und auch nicht arbeitete, entschied ich mich, als ich die Möglichkeit dazu bot, das Land zu verlassen und mich weiterzubilden.
When the chance came to leave South Africa, I took it.
Während der folgenden 12 Jahre in England lebte und studierte Matluli in London. Jetzt, da Südafrika frei ist, möchte Matluli gern nach Hause. Aber da gibt es ein kleines Problem.
Maybe the problem might be my family, because my family.
Da ich mit meiner Familie in Lesotho lebe und meine jetzige Frau und Kinder Lesotho sind und meine Frau hier arbeitet, konnte es schwierig werden, sie einfach nach Südafrika zu verpflanzen.
So there might be a problem of uprooting family back to South Africa.
Seine Familie nach Südafrika umzusiedeln, wird wahrscheinlich Matlulis geringstes Problem sein. Wenn er dort ankommt, wird er sich einen Job suchen müssen und ein Heim, das groß genug für seine Familie ist.
My family in Durban, where I originally come from, where I was born.
Meine Familie in Durban, wo ich eigentlich herkomme, wo ich geboren wurde, wohnt nicht gerade in einem großen Haus. Sie leben in einem jener üblichen Vierzimmerhäuser und meine Schwestern haben ihre eigenen Kinder. Daher glaube ich kaum, dass ich mit ihnen leben kann. Sie haben einfach nicht genug Platz für sich selbst und für meine Familie. Ich glaube also, dass es schwierig werden wird, eine Wohnung und Arbeit zu bekommen.
So I'm expecting difficulties in getting a job and getting housing.
Seit der Entlassung Mandelas aus dem Gefängnis hat Matluli 6-mal seine Heimat besucht. Jedes Mal, wenn er zu Besuch kam, warnten ihn seine Schwestern, doch lieber wieder nach Maseru, der Hauptstadt Lesothos, zurückzukehren, weil er dort sicherer wäre.
Als ANC-Anhänger, der das Land verlassen hatte, und mit einer Schwester, die in einer Inkatha-Gegend lebt, wäre ich ziemlich gefährdet durch Inkatha-Anhänger.
Then I would be in danger from Inkatha-Members.
Mit der Wahl Mandelas zum Präsidenten von Südafrika ist die Atmosphäre in Durban etwas ruhiger geworden. Das Land ist nun von einer Stimmung der Wiederversöhnung und des Optimismus gepackt. Aber für ehemalige Exilanten wie Matluli bedeutet allgemeines Stimmrecht nicht gleich ein gemütliches Leben.
Ich glaube nicht, dass in Südafrika alles so laufen wird, wie ich es mir vorstelle. Es gibt kaum Jobs, obwohl die neue Regierung natürlich versprochen hat, Arbeitsplätze zu schaffen. Ich denke mir aber, dass es mit einer qualifizierten Ausbildung wesentlich einfach sein wird, eine Anstellung zu finden, wenn man also sich mit etwas auskennt oder etwas kann. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass ich so schnell einen Job bekomme.
Trotz alledem nimmt Matluli eine stoische und philosophische Haltung ein.
Es gibt so eine Redewendung, dass Südafrikaner überall überleben können. Man sagt, sie können sich jeder Situation anpassen, egal wo in der Welt.
Matluli weiß, dass es lange dauern wird, bevor die Probleme in Südafrika gelöst sein werden. Aber 300 Jahre institutionalisierter Rassismus können nicht einfach über Nacht verschwinden. Aber er hofft trotzdem, dass die neue Mehrheitsregierung nicht nur Veränderungen für ihn, sondern auch für alle anderen Südafrikaner mit sich bringt.
Wenn nur die Mehrheit der Südafrikaner ein besseres Leben führen kann, würde ich schon zufrieden sein.
Voices from the South for Ears in the North, presented by Radio Bridge Overseas in Harare, Zimbabwe.
Stimmen des Südens für Ohren im Norden, präsentiert von Radiobrücke über See in Harare, Zimbabwe.
There's an Indian family that owns a little convenience store on a very windy corner in South Africa.
Da gibt es eine indische Familie, die an einer sehr windigen Ecke in Südafrika einen kleinen Laden hat. Ich bin hierher gekommen, um mit dem jungen Mann zu reden, der seinen Eltern hilft, das Geschäft zu betreiben. Bei meiner Ankunft stelle ich fest, dass ich ein bisschen warten muss. Es ist die geschäftigste Zeit des Tages für sie. Mittagspause für alle, die in dieser Gegend arbeiten. Der enge Laden füllt sich mit Leuten, die hungrig sind und es eilig haben. Die Kasse kommt nicht zum Stillstand. Das Geschäft scheint gut zu gehen, denke ich, aber wohl doch nicht so gut, um das Eckgeschäft in ein anderes Viertel zu verlegen. Obwohl die Restriktionen für Rassen aufgehoben sind, lebt die Familie noch im indischen Viertel, wo die Verbrechensrate höher ist als in New York. Es wird wohl mehr nötig sein als noch ein paar Mittagspausengeschäfte, bevor sich die Auswirkungen der Rassentrennungsgesetze zu verflüchtigen beginnen. Das, so sagen sie mir, braucht ein Selbstbewusstsein, das durch Bildung erreicht werden muss. In der Vergangenheit waren Schwarze von bestimmten Bildungsbereichen ausgeschlossen. Sie brauchten eine besondere ministerielle Erlaubnis, an speziellen Einrichtungen zu studieren. Das ließ das Entstehen einer großen weißen Elite in der Gesellschaft zu. Reas Ismail ist einer von 1 Million südafrikanischen Indern. Er ist 27, nicht der Älteste und nicht der Jüngste in der Familie. In vielerlei Hinsicht ist er so wie die meisten jungen Südafrikaner, die ich kenne und die nicht weiß sind. Sehr gesprächig, sehr politisiert. Tatsächlich gibt es nicht viel, was ihn in seiner Altersgruppe von anderen Nicht-Weißen unterscheidet. Und das macht sein Leben so interessant. Es war ganz schön aufregend, als Teenager bei all dem dabei gewesen zu sein.
What was your part?
Was war Ihr Anteil daran? Waren Sie involviert?
Ja, involviert. Yes, considerably so. When I was at high school, I remember painting a poster.
Ja, sogar ziemlich, als ich in der Oberschule war. Ich erinnere mich, wie wir ein Poster gemalt haben. Bota, gib acht, Tambo kommt. Und das haben wir an die Autobahn gestellt. Manchmal kam es zu Gewalttätigkeiten, wenn wir Schüler dastanden und die Sicherheitskräfte ankamen und uns 5 Minuten Zeit gaben, zu verschwinden. Und schon nach 2 Minuten begannen sie auf uns zu schießen. Und die auf unserer Seite, die militanter waren, begannen Steine nach ihnen zu werfen. Und der Konflikt wurde heißer.
conflict situation used to arise.
Er erinnert sich an Proteste gegen die Polizei in den Unterrichtspausen. Einmal wurde dabei ein Freund erschossen. Er weinte, als er eines Morgens die Nachricht von der Freilassung Nelson Mandelas hörte. Er hat Geschichte in einer Weise erlebt, wie nur wenige von uns. Ich bin sehr zufrieden, denn ich werde nie das Vergangene vergessen. Und das versuche ich auch immer jüngeren Menschen, etwa meinem jüngeren Bruder, klarzumachen. Ich will, dass er das nie vergisst. Man sollte nie vergessen, woher man kommt, egal welche Position man später im Leben erreicht. Riaz lehnt über dem Tresen und ich folge seinem Blick durch die Tür. Er beobachtet die Straße und ich werde wehmütig bei der Vorstellung, welche Erinnerungen sie für ihn bereithält. Allerdings, so sagt er, hätten sich die Straßen seit dem Zusammenbruch der Apartheid kaum verändert. Das entmutigt ihn jedoch keineswegs. Die Änderungen kommen langsam, aber mit Sicherheit. Zum Beispiel gibt es hier in Kapstadt ein Gebäude, das hieß Hendrik Verwoerd Building. Hendrik Verwoerd war der Architekt der Apartheid. Sie haben den Namen in 120 Plain Street umgewandelt. All unsere Stauseen und Dämme, die nach Politikern benannt waren, kriegen andere Namen. Riaz möchte gern beim Parlament angestellt werden. Ein Wunsch, der noch vor ein paar Jahren undenkbar gewesen wäre. Und als er darüber spricht, wird mir klar, was für einen Besucher wie mich am meisten irritiert in Südafrika. Es ist das Gefühl, nicht zu wissen, was normal ist, was normal war. Und dass so viele Menschen letzten Endes so normal zu sein scheinen.
And that so many people seem to be, after all, so normal.
Voices from the South for Ears in the North, presented by Radio Bridge Overseas in Harare, Zimbabwe.
Stimmen des Südens für Ohren im Norden, präsentiert von Radiobrücke über See in Harare, Zimbabwe.
We say, we will be free, all of us, black and white together. Now, we are going to say, we are the rainbow people of God. We are free.
Wir sind die Regenbogenmenschen Gottes. Erzbischof Desmond Tutu hat diesen Begriff 1994 bei einem Dankesgottesdienst geprägt, kurz nachdem klar wurde, dass Nelson Mandelas afrikanischer Nationalkongress die ersten freien Wahlen gewinnen würde. Dieses Programm handelt von einem neuen Schlagwort, das in Südafrika Tutus Begriff abgelöst hat: Transition, Übergangszeit. Die Reorganisierung von dezentralisierten Stadt- und Gemeindestrukturen, vor allem in den früheren schwarzen Homelands, hat sich als schmerzhafter Prozess erwiesen. Schwarze Menschen müssen mühsam lernen, wo demokratische Rechte enden und wo demokratische Pflichten beginnen. Dieses Programm handelt von Menschen, die es versuchen. Die Brandung des Indischen Ozeans. Wellen brechen sich am Strand von Port Alfred am östlichen Kap von Südafrika. 1821 wollten europäische Siedler die Mündung des Flusses Kowi für die Einrichtung eines Hafens nutzen, aber der Plan wurde in den folgenden Jahrzehnten aufgegeben. Port Alfred entwickelte sich zu einem Kurort. Kleine Boote folgen den Flusswindungen durch ein bewaldetes Tal. Die Strände an der Flussmündung eignen sich zum Baden und zum Angeln. Dort am Strand hat sich ein alter, wohlbeleibter weißer Mann behaglich auf einem Stuhl niedergelassen, für ihn eilfertig aufgeklappt von einem alten, schwarzen Mann in abgerissener Arbeitskleidung. Dieser alte Mann hat ihm auch das schwere Angelgerät aufgestellt. Die beiden sind nicht hier als Freunde. Der schwarze Mann ist des weißen Mannes Diener. Es ist jetzt 1998. Beide Männer gehören zur Gemeinde von Port Alfred, nach Ende der Apartheid in Südafrika mit gleichen Rechten und Pflichten. Wie werden sie es schaffen, in dieser neuen Struktur Freunde zu werden?
Things are going very smooth now.
Dinge entwickeln sich reibungslos. Vorher haben wir einander nicht verstanden. Unsere Kulturen waren so verschieden und da war die Rassentrennung. Jetzt versuchen wir, die Normen von Menschen einzubringen, die benachteiligt waren.
Denn Bumba ist als Schwarzer in Port Alfred zu einer Zeit aufgewachsen, in der die meisten schwarzen Menschen sich in sogenannten Homelands drängten. Sie wurden von der weißen Administration mit der Begründung eingerichtet, dort könnten die Schwarzen sich entlang ihrer eigenen Kultur entwickeln und die Welt der Weißen nicht stören. Denn war es erlaubt, in Port Alfred zu bleiben. Er besuchte ein College und dort engagierte er sich in der Studentenbewegung gegen die Apartheid und für Verhandlungen mit den weißen Gemeindevertretern um bessere Lebensbedingungen. Mit der Wahl einer schwarzen Regierung im Jahr 1994 war ein neues Kapitel aufgeschlagen. Schwarze erhielten die Chance, sich an der Entwicklung ihres Landes zu beteiligen. Die Macht wurde von der weißen Minderheit an die schwarze Mehrheit abgetreten. Es scheint aber, dass sich einige zu viel erhofften. Ich glaube, die Annahme war weit verbreitet, dass sich mit dem Auswechseln von Gesichtern in den Stadt- und Gemeinderäten ein besseres System erreichen ließe. Diese Annahme war falsch. Glenn Hollins arbeitet für eine Organisation namens Gemeindeorientierte Planung, kurz Corplan, die Unterstützung aus Österreich erhält. Corplan hilft im Prozess der Umstrukturierung von Gemeindevertretungen, indem sie Kenntnisse und Fertigkeiten von Basisorganisationen fördert. Viele Stadt- und Gemeinderäte haben einfach alte Systeme übernommen und die Inkompetenz hat sich verschlimmert. Wir haben Beamte, die untauglich sind, weil ihnen Fachkenntnisse fehlen. Sogar solche, die sich mit dem ANC identifizieren, fallen in alte Denkweisen zurück. Denn Bumba sitzt jetzt im Stadtrat von Port Alfred. Die Bildung, die wir während der Apartheid erhielten, blendete Kenntnisvermittlung über das Regieren aus. Zum Beispiel kannten wir nicht den Unterschied zwischen Verordnungen oder einem Gesetz oder einem Zusatzartikel der Verfassung. Es war schwierig, sich mit der Tagesordnung einer Ratssitzung vertraut zu machen. Die wenig gebildeten schwarzen Ratsmitglieder mussten sich plötzlich auf der einen Seite mit den Forderungen aus der Gemeinde nach besseren Wohnungen, nach besserer Gesundheitsversorgung, nach vielen anderen neuen Dienstleistungen auseinandersetzen. Auf der anderen Seite hatten sie mit Beamten auf Provinz- oder auf nationalstaatlicher Ebene zu verhandeln. Sie lernten die Bürokratie kennen. Es gibt noch immer eine Kluft zwischen der Formulierung von Politik und ihrer Durchsetzung. Fusile Seto beobachtet für eine Nichtregierungsorganisation den Prozess des Überganges in Ellis, im früheren Homeland Siskai, ebenfalls in der östlichen Kap-Provinz. Politik wird auf nationaler oder auf Provinzebene formuliert, aber angewandt wird sie auf lokaler Ebene. Manchmal hat man es mit Ratsmitgliedern zu tun, die nicht wissen, wie sie das den Menschen erklären sollen. Die Politik mag gute Vorgaben machen, aber die, die sie durchsetzen sollen, verstehen sie nicht. Es passiert, dass gewählte Ratsmitglieder nicht einmal begreifen, weshalb sie und nicht die Regierung hart für Dienstleistungen innerhalb ihrer Gemeinde arbeiten müssen oder weshalb bestimmte Wahlversprechen noch immer nicht erfüllt sind. Da sie das selber nicht erklären können, sind sie oft das Ziel von Protesten aus der Bevölkerung. Wir sagen, zuerst muss das System funktionieren, bevor die Verteilung funktioniert. Glenn Hollins von Corplan. Und wir fördern vor allem Bemühungen, die sich auf Kenntnisse und Fähigkeiten innerhalb der betroffenen Bevölkerung stützen, damit auf Entwicklungsberater, auf Investoren verzichtet werden kann. Das hat den Vorteil, dass man von denen nicht abhängig wird und die Prozesse selber steuern kann. Das bedeutet auch Arbeit an einem eigenen System für Projektmanagement. Corplan, unterstützt durch ANSI, das österreichische Nord-Süd-Institut, berät neu gewählte lokale Ratsmitglieder in der Planung von Entwicklungsprogrammen und in der Handhabung von Haushaltsvorschriften. In Port Alfred hat Councillor Den Bumba davon profitiert.
Houses ist our first priority, major first priority.
Bereitstellung von Wohnraum ist unsere erste Priorität. In Port Alfred sind schon 107 Häuser gebaut worden, 50 weitere müssen warten. Denn jetzt haben wir entschieden, erstmal 500 in einer alten Township zu bauen und nochmal 500 in einer anderen. Dann kommen 130 in einer dritten Township dran. Die Leute hier haben festgelegt, dass zuerst die Baracken und Lehmhütten ersetzt werden sollen. Wir haben eine neue Zusammenarbeit zwischen den drei Gruppen, den Weißen, den Farbigen und den Schwarzen. Sogar im Rat haben wir gemischte kulturelle Aktivitäten. Das Einzige, was uns trennte, Apartheid, ist tot. Jetzt arbeiten wir zusammen, um die Wirtschaft unserer Stadt anzukurbeln und Touristen herzukriegen.
Voices from the South for Ears in the North, presented by Radio Bridge Overseas in Harare, Zimbabwe.
Stimmen des Südens für Ohren im Norden, präsentiert von Radiobrücke Übersee in Harare, Zimbabwe.
Ein Glockenturm in Grahamstown, in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts zweitgrößte Stadt im südlichen Afrika. Mehr als 40 Kirchen im alten britischen Stil gaben Grahamstown den Beinamen Stadt der Heiligen, ein Erbe der weißen Siedler. Deren Ankunft löste allerdings unheilige Konflikte aus. Am 22. April 1819 stürmten 9000 Xhosa-Krieger von den Bergen herab gegen das Fort von Grahamstown. 350 weiße Soldaten hielten Stand, 1000 Tote blieben im Tal, als sich die Xhosa in die Berge zurückzogen. 5 Jahre zuvor war im Schatten der Militärbaracken die erste Schule für Kinder der weißen Siedler eröffnet worden. 184 Jahre später gehören Grahamstowns Bildungseinrichtungen zu den besten Südafrikas, mit dem Campus der Rhodes-Universität im Mittelpunkt unseres Interesses. Was passiert im Jahr 1998 an diesem Institut höherer Bildung, das nach wie vor den Namen von Cecil John Rhodes trägt, des Mannes, der mit seinem imperialen Unternehmerdrang weite Teile des südlichen Afrika unter weiße Vorherrschaft brachte?
The main reason as to why the majority of the people and being taken by Rhodes University.
Der Hauptgrund, weshalb eine Mehrheit von Studenten hier bei der Rhodes-Universität keine Chance hat, aufgenommen zu werden, sind die steigenden Studiengebühren. Zweitens ist da eine Bestrebung, die Institution grundsätzlich innerhalb englischer Traditionen zu halten. Ich glaube, sie ist eine der letzten Bastionen weißer Vormachtsansprüche in unserem Land. Die Verwaltung wird alles tun, um sie so weiß wie möglich zu belassen, mit ein paar Schwarzen, die man hereinlässt, aber unter Beibehaltung von Werten einer weißen englischen Universität.
Some black people coming into the university, but the underlying values and principles and traditions being that of a white English university.
Vasco Ndebele studiert an der Rhodes Universität und er ist Vorsitzender des Schwarzen Südafrikanischen Studentenkongresses. Sein direkter Kontrahent in dieser Diskussion wäre der Kanzler der Universität, Professor David Woods. Der sagt in einem separaten Interview:
We're not a traditional, sort of classical, aloof.
Wir sind keine traditionelle, klassische, irgendwie abgehobene oder elitäre Universität. Wir versuchen Schritt zu halten mit dem, was in der Gesellschaft passiert. Wir haben einige Projekte innerhalb der Gemeinschaft, in der wir angesiedelt sind. Zur selben Zeit bleibt aber Herzstück unseres Geschäfts die Ausbildung unserer Studenten und das Bedarf eines hohen akademischen Niveaus. Wir sind eben kein allgemeinbildendes College innerhalb dieser Gemeinschaft hier. Wir können uns an Gemeinschaftsarbeit beteiligen, gewiss, aber unsere akademische Arbeit benötigt einen bestimmten Standard formaler Bildung bei jenen, die zu uns kommen. Es wäre eine Verschwendung von Ressourcen, wenn wir plötzlich damit aufhörten und uns ganz auf weniger anspruchsvolles Training beschränkten. Wir tun das auch und ich denke, wir können eine Menge dabei lernen. Das ist Teil der Transformation. Aber das heißt nicht, dass wir unsere Hauptaufgabe umwandeln.
So I think we can do it as a community service. We can learn a lot, but it's not our core function. It's part of transformation. That doesn't mean that we then transform our core business.
Armut und schlechter Bildungsstand auf der einen Seite, die Notwendigkeit, einen hohen akademischen Standard zu erhalten auf der anderen. Wie kann das zusammengehen? Lynette Steenveld vom Department für Publizistik leitet die Aktionsgruppe, die Vorschläge zur Transformierung der Rhodes-Universität erarbeiten soll.
Aus meiner eigenen Sicht müssen wir auch über die Klassenfrage, nicht bloß über die Farbenfrage reden. Sehen wir uns zum Beispiel die Universität an. Gewiss, wir haben mehr schwarze Studenten als früher, aber sie kommen meistens von privaten Schulen. Was passiert mit denen aus den Townships?
What about students coming from the townships?
Und was Gunde Bele, der schwarze Studentenführer, sagt?
It is shocking if one is to make an assessment of.
Es ist schockierend, wenn man sich die Statistik anschaut. Die Rhodes-Universität ist in Grahamstown und das liegt in der östlichen Kapprovinz, aber da kommen nur 30% der Studenten her. Und aus der unmittelbaren Umgebung? Ich bezweifle, dass es 2% sind.
Local people, I doubt if they make 2%. Of our student population.
Mehr schwarze Jugendliche brauchen ein besseres Bildungsniveau, um sich in größerer Zahl für die Universität zu qualifizieren. Das ist eine Aufgabe, für die nicht die Universität zuständig sein kann. Dafür ist eine Umorientierung des nationalen Bildungssystems unterhalb der Universität erforderlich. Wie aber steht es mit einer Öffnung des Universitätslehrkörpers für schwarze Akademiker? Professor Woods?
If one looks at the staff profile, for example,
wenn man sich anschaut, was beim akademischen Lehrpersonal passiert, dann bewegt sich da nur langsam was. Im Vergleich zu neuen Aufstiegsmöglichkeiten für Schwarze in der Industrie und in der Regierung sind die Gehälter nicht wettbewerbsfähig. Junge Schwarze drängen sich deshalb nicht in akademische Jobs. Um dem zu begegnen, ist es mir gelungen, $1 Million von der Mellon-Stiftung in den USA zu kriegen, für ein Programm, mit dem wir den eigenen Nachwuchs fördern wollen. Das sind gute Stipendien für schwarze Studenten, die damit ihren Doktor machen können. Und wir hoffen, dass diese jungen Leute auf den Geschmack kommen und entweder bei Rhodes bleiben oder an eine andere Universität gehen. Wir wissen also durchaus, was getan werden muss, aber es ist sicherlich ein langer Prozess.
And once they qualify, will either come. So we're certainly aware of what must be done, but it is a long process.
Der Chef des Publizistik-Departments an der Rhodes-Universität, Professor Guy Berger, führt eine Idee ein, die eigentlich gar kein Geld kosten würde.
I think strongly that transformation is not only
ich glaube, Transformation kann nicht bloß heißen, andere Leute hereinzubringen. Es bedeutet auch, jene zu verändern, die schon hier sind. Sie haben mit ihren Fähigkeiten etwas beizutragen. Sie müssen herausfinden, wo ihre bisherigen Beschränkungen lagen. Denn es hat einen eingeschränkt, wenn man als Weißer in Südafrika aufgewachsen ist. Wahrscheinlich hat man nicht gelernt, eine afrikanische Sprache zu sprechen, aber ein Verständnis mag vorhanden sein. Ich denke nicht, bloß weil Afrikaner die Mehrheit bilden, dass Weiße beim Lehren keine Rolle mehr zu spielen haben. Obwohl, es wird schwer sein, die hier sind so umzuformen, dass sie für die Mehrheit relevant sind. Es mag sein, dass trotz aller Schwierigkeiten mit der Transformation an der Rhodes-Universität für lernbereite weiße Akademiker noch nicht das letzte Stündlein geschlagen hat. Für mehr und mehr Schwarze aber eine neue Zeit eingeläutet wird.
Voices from the South for Ears in the North, presented by Radio Bridge Overseas in Harare, Zimbabwe.
Stimmen des Südens für Ohren im Norden, präsentiert von Radiobrücke über See in Harare, Zimbabwe.
Hör auf den Schrei des Volkes. Wir wollen in Freiheit, nicht im Feuer leben. Wir wollen Dreadlocks, nicht die amerikanische Flagge. Agitatorische schwarze Poesie, vorgetragen in einem verbalen Rap-Stil, populär im neuen Südafrika, wo er Dub Poetry genannt wird. Fidi Tlobolo ist ein Dub-Poet und ein Karikaturist, der kürzlich seine erste Ausstellung eröffnen konnte. Sie fand statt im Winnie-Bro-Kulturzentrum von Johannesburg, eine Theatereinrichtung, die manchen die Augenbraue heben ließ, seit der Posten des Direktors erstmals mit einem Schwarzen besetzt wurde. Fidi ist ausgesprochen zufrieden mit dem neuen Mann und den Veränderungen, die er bewirkt. Seit ich das Windy Bro Kulturzentrum in Johannesburg kenne, war es für mich ein Theater für die weiße Bourgeoisie, Aber jetzt haben viele Afrikaner, junge Autoren aus der schwarzen Bevölkerung, ausreichend Gelegenheit, das Zentrum zu nutzen, vor allem während des Windy Bro Festivals. Ich denke, er hilft dabei sehr viel.
So far I think he's helping a lot.
Er ist Walter Chakala, ein Mann, geboren und aufgewachsen in einer Region, die früher das Nordkap hieß und die von vielen Künstlern, einschließlich jenen, die dort gelebt haben, für ein bisschen hinterwäldlerisch gehalten wird. Aber Walter war von klein auf von Theater beeindruckt und, obwohl er bei einer Versicherungsfirma arbeitete, gründete er zugleich eine experimentelle Theatergruppe. Seine Theaterversuche brachten ihn schließlich im Jahr 1988 an das berühmte Market Theater in Johannesburg mit einem Stück unter seiner Regie, geschrieben von Tsakes Mda. Es sollte für ihn der Wendepunkt werden. Es eröffnete mir Möglichkeiten, da einzusteigen. Obwohl ich auf dem Lande aufgewachsen bin, wo ich meine kreative Fähigkeit entwickelte, konnte ich mich mit Kollegen in der Stadt messen. Wenn man da draußen lebt, denkt man, die müssen Giganten sein. Wie soll ich da mithalten? Aber als ich dann hier ankam, stellten sich einige als Zwerge heraus. Walter sagt, er hatte eine Menge im Gepäck, als er seinen Job beim Windy Bro Theater antrat. Für ihn waren die Bedingungen klar. Er wollte hauptsächlich Stücke von afrikanischen und anderen Dritte Weltkünstlern aufführen. Sie geben die Erfahrungen in jener Gemeinschaft wieder, die er kennt. Es mag scheinen, dass dies eine natürliche Entscheidung ist. In Südafrika ist es noch immer ziemlich revolutionär. Tatsächlich waren in der Woche, in der ich mit Walter sprach, von 9 in der Weekly Mail und im Guardian annoncierten Theaterstücken nur 2 schwarz besetzt. Und es ist kein Geheimnis, dass der Arbeitgeber von Walter, der Performing Arts Council of Transvaal, eher Opern und Ballett favorisiert. Eine Auseinandersetzung mit diesem, wie Walter es nennt, eurozentriertem Kulturanspruch gehört zu seinem wichtigsten Anliegen.
I think it is something that we have to deal with and that we have to change around.
Ich denke, das ist etwas, mit dem wir fertig werden müssen. Nicht indem wir sie rausdrängen, sondern indem wir da in entsprechender Zahl einsteigen und nachsehen, was los ist. Ihre Anwesenheit ist ja nicht harmlos. Sie schadet, weil die Botschaften, die von dort ausgehen, ja nicht sehr positiv sind. Wäre ein Weißer in meiner Position, würde er einem jungen schwarzen Stückeschreiber nicht die Chance einräumen, hierher zu kommen. Walter Chakala betont, er sei keineswegs gegen europäisches Theater und er zitiert Bertolt Brecht als einen seiner wichtigsten Inspiratoren. Er verteidigt auch kulturübergreifende Einflüsse, wie zum Beispiel den Gebrauch von Licht im afrikanischen Theater. Wogegen er ankämpft, ist eine Atmosphäre, die während der Apartheid Künstler wie Fedi Tlobolo an den Rand drängte. Es scheint, dass er diesen Kampf zu gewinnen beginnt. Zum Beispiel kommt jetzt schwarzes Publikum in sein Theater in einem Bau aus dem 19. Jahrhundert. Und die jüngste Ausstellung hat Fedi, den Karikaturisten, mit einem Gefühl von Selbstsicherheit zurückgelassen, das er früher nicht für möglich gehalten hätte. Ich habe immer geglaubt, dass nur Ausgewählte, Leute, die zu den Weißen gehören, es zu etwas im Leben bringen könnten. Vor allem, weil in jenen Jahren Weiße nur ihre eigenen Leute beschäftigten und förderten. Und da ich ja wusste, dass ich nicht zu ihnen gehöre, dachte ich, es würde niemals irgendwas für mich passieren. Interessanterweise vergleicht Walter seinen Job mit dem von Nelson Mandela, indem er sagt, nun verstehe er all die Erwartungen, die an die neue Regierung geknüpft werden. Dennoch ist er bitter enttäuscht von deren Reaktion auf Kunst. Er beschwert sich, dass in der Township von Soweto für 3 Millionen Bewohner noch immer kein einziges Theater vorgesehen ist und dass der Haushalt für Sport doppelt so groß ist wie der für Kunst und Kultur. Das zeigt, in welchem Ausmaß Kultur nicht als wirkliche Entwicklung angesehen wird. Das Problem, das ich sehe, ist, dass der Kolonialismus in Afrika als erstes Kultur attackierte. Denn wenn man die Kultur eines Volkes unterminiert, ist es leicht, es zu unterwerfen. Man hätte glauben sollen, dass die Architekten der Revolution und unsere Aktivisten entscheiden würden, das Erste, was zu bereinigen ist, sei Kultur, weil alles andere dann schon folgen würde.
Decided the first thing that would have to be redeemed would be culture, because everything else would fall into place.
Saying, we want justice, not a politician. Mental practice, a beautiful world. Black and white are the children of Jah. radical power is not their salvation, Mama. We got to find a solution, sister. We got to find a solution, brother. We got to find a solution, Papa.
Voices from the South for Ears in the North, presented by Radio Bridge Overseas in Harare, Zimbabwe.
Stimmen des Südens für Ohren im Norden, präsentiert von Radiobrücke Übersee in Harare, Zimbabwe.
Actually, this is a dream come true for me. I've always dreamt of driving a racing car.
Ein Traum ist für mich wahr geworden. Immer schon wollte ich ein Rennauto fahren. Richtige Rennen, daran habe ich nicht zu denken gewagt. Und jetzt bin ich soweit.
Not actually racing it, but now I'm actually in the racing career. And Chops has already
learned a lot from Terry. Der 20-jährige Bachobonke Sipuka war unterwegs nach nirgendwo, nachdem er die Schule geschmissen hatte. Er ging zurück in sein Dorf in Kumbu in der Transkei, früher ein Homeland für Schwarze in Südafrika. Dort half er im Familienbetrieb einer Schlachterei. Chops, Kotlets, hackte er zurecht. Der Spitzname blieb hängen. Chops. Eine zufällige Begegnung beim Mittagessen zwischen Terry Moss, dem mehrfachen südafrikanischen Rennfahrer-Champion, und Sipukas Onkel wendete sein Schicksal. Moss suchte zu diesem Zeitpunkt schwarze Fahrer für seinen Rennstall und Chops bestand den Fahrtest. Er beeindruckte Moss und er nahm ihn unter Vertrag. Heute ist Chops, Bachobonke Sipuka, der erste schwarze Südafrikaner, der ein Championship-Rennen gewonnen hat. Terry Moss ist überzeugt, dass der Junge aus der Schlachterei aus seinen Konkurrenten Hackfleisch machen wird. Ich glaube, er war unter den ersten 10. Das ist für mich fantastisch. Er lacht, er ist glücklich mit dem Wagen. Und das treibt mir Tränen in die Augen. All die Arbeit, die ich reingesteckt habe, hat sich ausgezahlt. Man hat eine Saat gepflanzt und sie ist aufgegangen. Sipuka hat das Fahren bei seinem Onkel Caleb Jefta gelernt, auf den Pisten rund um das Dorf Kumbu in der Transkei. Da war er mal gerade 8. The norm for any racing driver is a starter. Normalerweise rasen Anfänger wie die Wahnsinnigen und dabei geht natürlich jede Menge zu Bruch. Aber bei ihm ist das anders. Er hält alles schön beisammen, während er seine Runden dreht. Das beeindruckt und es lohnt sich. Sipuka Si kommt gerade richtig für eine Gesellschaft im Umbruch, die die Regenbogennation zum Aushängeschild gemacht hat. Sipuka hat die Chance, zum Superstar im Formel-1-Zirkus zu werden, denn es gibt Pläne, den Champion aus Kumbu im nächsten Jahr für Belgien anzumelden. Ich bin gespannt auf Belgien. Ich liebe diesen Sport und ich möchte andere schwarze Fahrer ermutigen, mir nachzufolgen. Es ist bloß eine Frage der Zeit, dann kann es ihnen auch gelingen. Man kann da wohl nicht so sicher sein. Transition, der Übergang von weiß zu schwarz in Südafrika, braucht manchmal auch den Zufall. Hätte Sipukas Onkel nicht Terry Moss getroffen, der gerade nach schwarzen Fahrern suchte, Chop würde wahrscheinlich noch heute Kotlets verkaufen.
Voices from the South for Ears in the North, presented by Radio Bridge Overseas in Harare, Zimbabwe.
Stimmen des Südens für Ohren im Norden, präsentiert von Radiobrücke Übersee in Harare, Zimbabwe.
There's a train that comes from Mozambique, Angola, Zimbabwe, Malawi, Botswana, Namibia, Lesotho, Swaziland, and the whole hinterland of South Africa. This train carries on in the young men and old men who are conscripted to come and work on contract in the gold mines of Johannesburg and its surrounding metropolis.
Südafrikas Jazzmeister Juma Sekela mit seinem Lied Stimela, das er den Wanderarbeitern in Südafrika widmete.
Über 3 Millionen Gastarbeiter sind heutzutage in Südafrika beschäftigt.
South Africa's inclusion in SADC is a very important one.
Es ist sehr wichtig, dass Südafrika in die Staatengemeinschaft des südlichen Afrika einbezogen wird. Es war ja nicht selbstverständlich, dass es ausgeschlossen war. Dafür war die politische Situation verantwortlich. Aber Südafrika gehörte immer zur Region. Das ist Dr. Kaire Mbuende, Generalsekretär von SADC, der aus 11 Mitgliedsländern bestehenden Gemeinschaft für Entwicklung im südlichen Afrika. Die meisten Gastarbeiter in Südafrika kommen aus den SADC-Ländern. Mit der Demokratisierung Südafrikas sind nun aber viele Exilanten in ihre Heimat zurückgekehrt. Sie finden eine hohe Arbeitslosenrate vor und sie dringen auf Jobs, die von Ausländern besetzt sind. Wirtschaftsexperten haben jedoch gewarnt, dass eine Ausweisung all dieser fremden Arbeitskräfte die gesamte Region des südlichen Afrika erschüttern würde, mit massiven Auswirkungen im sozialen, politischen und ökonomischen Bereich. Die Nachbarländer haben selber immense Arbeitsmarktprobleme. Der in Südafrika regierende African National Congress, ANC, spricht sich dafür aus, die Anwesenheit der fremden Arbeiter aus der geschichtlichen Entwicklung zu verstehen und Toleranz zu üben. Dabei möchte er auch den Beitrag berücksichtigt sehen, den Nachbarländer im Kampf gegen die Unterdrückung in Südafrika leisteten. Zugleich hat die ANC-Regierung jedoch Maßnahmen gegen weitere Einwanderungen ergriffen. Einige Oppositionsparteien unterstützen diese Regierungspolitik. Maxwell Nimatsivanani ist Generalsekretär des PAC, des Panafrikanischen Nationalkongresses. Wir sagen, diese Leute haben große Opfer gebracht, um unser Land aufzubauen. Sie haben in den Minen und in anderen Bereichen gearbeitet und haben diesem Land geholfen. Sie haben das Recht auf Jobs in diesem Land und wir müssen unsere Bevölkerung darüber aufklären. Für sie muss es einen Platz geben bei unseren Anstrengungen, das Land und seine Wirtschaft zu verändern. Es wäre ganz falsch, all unsere wirtschaftlichen Schwierigkeiten nur ihnen anzulasten. Es ist nur eine Minorität und die meisten haben legale Jobs und sie sind Bürger, die sich nach unseren Gesetzen richten. Als ich letztes Weihnachten zu Hause in Bulawayo war, sprachen junge Männer meiner Generation noch immer über Egoli, das Land voller Gold und guter Gelegenheiten, trotz der jüngsten Entwicklung in Südafrika. Sogar Cephas Maseko, der 55 Jahre alte, ehemalige Befreiungskämpfer und Künstler, meint: Ich würde immer noch gerne nach Egoli gehen. Es ist, wie ich sagte, nett dort. Ich habe dort mit den Kämpfern des ANC zusammengearbeitet, mit Oliver Tambo, mit Joe Modise, dem heutigen Verteidigungsminister. Ich würde gern Nelson Mandela treffen. Ich habe großen Respekt für die Menschen in Südafrika. Sie sind vernünftige und gute Menschen.
They are very rational, very good.
Voices from the South for ears in the North, presented by Radio Bridge Overseas in Harare, Zimbabwe.
Stimmen des Südens für Ohren im Norden, präsentiert von Radiobrücke Übersee in Harare, Simbabwe.
Unsere Welt wird niemals friedfertig sein, sollten die Menschen in ihren Heimen und bei ihrer Beschäftigung keine Sicherheit spüren. Es ist unsere größte Herausforderung, den Menschen diese Sicherheit zu geben, und in diesem Sinne stellen wir der Welt unseren Bericht vor. Ich möchte nun mit Ihrer Genehmigung dem Vater des modernen Afrikas, unserem Lenker, unserem wahren Führer Mwalimu, eine Ausgabe des Berichts überreichen.
Mahbub al-Haq, Sonderberater für das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, kurz UNDP, übergibt dem ehemaligen Präsidenten von Tansania, Mwalimu Julius Nyerere, eine erste Ausgabe des Berichts 1994 zur Entwicklung der Menschheit. Diese Premiere fand in Harare, der Hauptstadt Simbabwe, statt. Zufälligerweise nahm Nyerere an einer Konferenz einige Stockwerke tiefer im selben Gebäude teil. Die Organisatoren baten ihn um einen Kommentar zu diesem neuesten Bericht, der sich dafür einsetzt, Entwicklung an menschlichen Erfordernissen zu messen. Also genau das, was der alte Staatsmann während seiner Regierung stets propagierte und wofür er von den vielen großen internationalen Geldgebern immer kritisiert worden war. Mwalimu Nyerere hatte Folgendes zu sagen:
I have to congratulate you.
that you have now.
Ich muss Ihnen gratulieren, dass es Ihnen gelungen ist, nun endlich den Bericht zu verfassen, auf den wir seit Jahren gewartet haben. Ich sage das von ganzem Herzen. Als ich damals Vorsitzender der Südkommission war, kritisierten wir die dumme Idee, dass angeblich die Entwicklung eines Landes an seinem Bruttosozialprodukt gemessen werden kann. Ich sagte immer, wie dumm. Wie kann Entwicklung das Bruttosozialprodukt sein? Würde beispielsweise viel Erdöl in meinem Land gefunden werden, würde automatisch das Bruttosozialprodukt in die Höhe schnellen. Je nachdem, wie viel Öl fließt, würde das Bruttosozialprodukt so hoch wie das der USA oder gar wie das von Kuwait sein. Also was? Wir würden es einfach dazu benutzen, um das Leben unserer Menschen zu entwickeln. Aber einfach zu sagen, dass, nur weil Tansania ein hohes Bruttosozialprodukt hat, dass irgendetwas anderes so oder so ist, ist verrückt. Daher waren wir gegenüber dem Bruttosozialprodukt als Maß für Entwicklung immer sehr kritisch eingestellt. Ich war stets davon überzeugt, dass die Entwicklung mit Blick auf die Menschen ausgerichtet sein muss. Entwicklung kann nicht einfach irgendetwas sein, sie muss sich auf die Menschen konzentrieren.
Malimu Nyerere zeigte sich sehr optimistisch gegenüber der zukünftigen Entwicklung für die Menschen im neuen Südafrika und warnte alle Südafrikaner keinesfalls, das von ihnen entwickelte Entwicklungsprogramm zu verwerfen, das die Menschen in den Mittelpunkt stellt.
South Africa is free.
Wonderful. Südafrika ist frei. Wunderbar. Ich habe damals gesagt, ich würde niemals den Apartheid-Staat Südafrika besuchen. Niemals. Als wir also nach Pretoria hinunterflogen, fragte ich mich, was ich tun solle. Sollte ich es so machen wie der Papst, mich auf die Knie werfen, sobald ich den Boden betrat und ihn küssen? Was sollte ich tun? Aber es hat mir äußerst gut gefallen, im neuen Südafrika gewesen zu sein. Wir haben es endlich geschafft, Südafrika ist unabhängig geworden. Und sie haben ein sehr gutes Programm. Sie haben sich viel Mühe gegeben, dieses Programm auszuarbeiten, sich richtiggehend mit dem sozialen Vermächtnis der Apartheid auseinanderzusetzen. Unterkünfte, Bildung, Gesundheit und Beschäftigung. Ein sehr gutes Programm. Und es gab viel Beratung auf Gemeindeebene dazu. Breit angelegte Rücksprachen mit den Massen, mit der Wirtschaft, die hauptsächlich weiß ist. Und das brachte diesen Bericht hervor. Das kann ich nur loben. Und ich rate euch, bitte, macht es genauso. Aber passt auf die Weltbank auf. Momentan seid ihr die einzige Regierung, das hätte ich jetzt vielleicht lieber nicht sagen sollen, aber was soll's. Also, Südafrika hat die einzige Regierung auf dem afrikanischen Kontinent, die über ein Bildungs-, Gesundheits-, Beschäftigungs- und Wohnungsprogramm spricht. All wir anderen reden nur von sogenannter struktureller Anpassung. Und diese ganzen Programme der wirtschaftlichen Strukturanpassung richten sich gegen die Menschen.
Because you are the only government now. I'm sorry, I did not, you know, I shouldn't have said you are the only government, but I'm simply saying what I said. I said you are the only government on the continent now, which are talking about a program about jobs, education, health. The rest of us are talking about something called structural adjustment. And all these programs of structural adjustment are anti-people.
Der Lehrer, wie Nyerere von vielen seiner Verehrer genannt wird, hatte eine Botschaft für seine Zuhörer.
My people have a saying.
Ich komme von einem sehr kleinen Stamm in Tansania und es gibt da so eine Redewendung, Männer zusammen sind mutig. Allein kann man nicht kämpfen.
Und Frauen?
Well, I'm sorry.
Ja, tut mir leid, aber ich bin mir sicher, dass es auch Frauen beinhaltet. Also, Menschen zusammen sind stark. Es ist sehr schwer, alleine mutig zu sein. Viel leichter ist es, in der Gruppe mutig zu sein. Ich möchte euch ermutigen.
Courage is among men. You can't, it is very difficult to be courageous alone. It's easier to be courageous in a group. I wanted to encourage you.
Voices from the South for Ears in the North, presented by Radio Bridge Overseas in Harare, Zimbabwe.
Stimmen des Südens für Ohren im Norden, präsentiert von Radiobrücke über See in Harare, Simbabwe.
Sie hörten Beiträge der RBO-Reporter Leinert Mavire, Olli Maruma, Nick Perkins, Fortune Mube sowie von Studenten des Media Labs der Rhodes-Universität in Grahamstown in Kooperation mit Radio Bridge Overseas.